in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 11. Oktober 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zu den Beiträgen. NABU, Steuerzahler tragen mit 114 Euro pro Jahr zur Artenvernichtung bei. Am 5. Oktober war prominenter Besuch aus Brüssel und Berlin in Stuttgart. EU-Agrarkommissar Phil Hogan und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner diskutierten mit Landwirtschaftsminister Peter Haug und Bauernpräsident Joachim Ruckwied, dem Träger des NABU-Schmähpreises Dinosaurier des Jahres 2017, über die Zukunft der europäischen Agrarpolitik. Landwirtschaftsreferent Jochen Gödecke, NABU, durfte zuhören und berichtete auf RDL. Berichterstattung über Arbeitskreis Juden in der AfD. Am Sonntag, 7. Oktober, gründete sich unter großer Aufmerksamkeit der Medien der Arbeitskreis Juden in der AfD. Die überregionalen Medien hatten teilweise sehr ausführlich über dieses Thema berichtet und damit der Partei in die Hände gespielt, kritisiert Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank. Dass sich knapp 20 Jüdinnen und Juden bei einer rechtsextremen Partei finden ließen, sei an sich noch keine Nachricht wert, sagte Mendel. Missbrauch in der katholischen Kirche. Es braucht unbedingt eine niederschwellige finanzielle Versorgung für Betroffene. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist nicht nur in der katholischen Kirche ein virulentes Problem. Dort sind allerdings die Strukturen, die Missbrauch verdecken, Opfer ignorieren und Täter vor Strafverfolgung schützen, oft besonders stark. Das gilt auch für das Erzbistum Freiburg, wo die jüngst veröffentlichte Missbrauchsstudie die gleichen Probleme festgestellt hat. Seit mehreren Jahren arbeitet der Verein Wildwasser mit der Erzdiözese zusammen, um die Präventionsarbeit im Bistum zu verbessern. Susanne Striegel vom Wildwasser attestiert der Bistumsleitung große Fortschritte, kritisiert aber die mangelnde Aufarbeitung der alten Fälle. Zunächst zu den Nachrichten. Landwirtschaftsminister Haug, CDU, wird von den Grünen vor Kritik der Biobauern geschützt. Im Landtag wird gestritten, ob Bayern mehr Bio ist als Baden-Württemberg. Die SPD sieht die Grünen tatenlos. Hintergrund ist ein Interview der Stuttgarter Zeitung mit dem Geschäftsführer des Biolandesverbandes Baden-Württemberg, Christian Eichert. Eichert wirft der grün-schwarzen Regierung vor, die Biobauern im Stich zu lassen und behauptet, Bayern sei beim ökologischen Landbau besser als Baden-Württemberg. Am Mittwoch wurde nun die Erfolgsgeschichte des Ökolandbaus im Südwesten diskutiert. Landwirtschaftsminister Peter Haug, CDU, hob hervor, dass die Vorsitzenden der Biobauernverbände auf dem landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart keine Kritik an seiner Politik geäußert haben. Der einzige Punkt ist die Nichtverwendung von Biogerste in der staatlichen Rothausbrauerei. Der heimische Biogerstenmarkt gibt noch keine 20.000 Tonnen Biogerste her. Daher werde auf gute einheimische Gerste statt auf Einfuhren von Biogerste aus Neuseeland gesetzt. Haug bezeichnete Baden-Württemberg als Spitzenland im Ökolandbau und zog zusammen mit den Grünen, CDU und FDP eine positive Bilanz. Jährlich gingen ein Drittel, 35 Millionen Euro, des FAK-Programms Förderung Agrar, Umwelt, Klimaschutz, Tierwohl an Biobauern. Binnen weniger Jahren sei die ökologische Bewirtschaftung in den Flächen auf einen Anteil von 11,7% gestiegen. Die AfD kritisiert, dass das Land die Umstellung auf Öko dem Markt überlassen sollte. Der SPD-Abgeordnete Georg Nelius warf der Regierung vor, die Biomusterregionen seien ein Deckmäntelchen für eine fehlende Politik. Neben Bioland schwillt auch ein Streit mit dem NABU. Der Naturschutzbund klagt, dass bei einem Agrargipfel in Stuttgart der NABU nur ein Zuhörer am Katzentisch eingeladen worden sei. Radio Dreieckland berichtet. Baden-Württemberg und Bayern reich, aber unglücklich. Zählten die Badener noch im vergangenen Jahr zu den zufriedensten Völkchen in Deutschland, stehen sie heute im Glücksatlas 2018 auf Platz 6 unter 19 Regionen. Hessen, Nordrhein-Westfalen und Franken sind glücklicher und Schleswig-Holstein und Hamburg sind auch auf der Glücksatlas ganz oben. Überhaupt nicht froh ist Württemberg. Bereits 2017 waren sie nach unten gerutscht und befinden sich auch im Glücksatlas 2018 auf Rang 11. Und das trotz niedriger Arbeitslosenrate, geringer Pflegequote und überdurchschnittlich hohem Anteil an Partnerschaften. In Baden liegt die schlechte Stimmung vor allem an den hohen Wohnkosten und geringer Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Die Studie wurde von der Deutschen Post zum 8. Mal erstellt. Die Wissenschaftler vermuten, dass Mentalitätsunterschiede für die Platzierungen verantwortlich sein könnten. Muttersprachlicher Konsularunterricht wird staatlich gefördert. Die AfD fordert entgegen den anderen Parteien eine ersatzlose Streichung des muttersprachlichen Unterrichts in Konsulaten und bezeichnet diesen als verfassungswidrig. Der muttersprachliche Unterricht wird von Konsulaten für Kinder und Jugendliche mit ausländischen Wurzeln angeboten und staatlich gefördert. Nach Angaben des Kultusministeriums nehmen im laufenden Schuljahr mehr als 38.000 Schüler und Schülerinnen daran teil. Der Unterricht geht auf eine EU-Richtlinie aus dem Jahre 1977 zurück. Die Kinder sollten auf eine Rückkehr in ihre Heimat vorbereitet werden. Die Beteiligung am Konsulatsunterricht ist stark rückläufig. Während die Landtagsgrünen den herkunftssprachlichen Unterricht in staatlichen Verantwortung überführen wollen, die CDU lehnt das aus finanziellen Gründen ab. In Baden-Württemberg wird schon jetzt bei 10% des Unterrichts wegen Lehrkräftemangels improvisiert. Am 5. Oktober bekam Stuttgart prominenten Besuch aus Brüssel und Berlin. EU-Agrarkommissar Philipp Huggen und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner diskutierten mit Landwirtschaftsminister Peter Haug und Bauernpräsident Joachim Rückwind. Und das Ganze ging um die Zukunft der europäischen Agrarpolitik. Und ich unterhalte mich jetzt mit Jochen Gödicke vom NABU Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Was kam denn in dieser Elefantenrunde raus?
Also, sagen wir so, rausgekommen ist nicht besonders viel. Man hat eindeutig gesehen, dass die meisten vorne auf dem Podium, also sprich Phil Hogan, Frau Klöckner und Minister Haug, eindeutig im Prinzip das Modell der Agrarförderung weiterführen wollen. Der Einzige, der wirklich dagegen gestimmt hat und deutlich Position bezogen hat, war in dem Fall wirklich Ministerpräsident Kretschmann. Bezeichnenderweise wurde er im Nachgang in der Pressemitteilung des Ministeriums gar nicht mehr erwähnt.
Ja, er war ja eigentlich auch gar nicht so richtig eingeplant, oder sehe ich das falsch?
Richtig. Also er war eigentlich gar nicht eingeplant. Er hat dann wirklich als Ministerpräsident seine Rolle übernommen und gesagt, okay, da will er auf jeden Fall begrüßen von Seiten des Ministeriums, weil er scheinbar, kriegt man ja unter der Hand ein bisschen mit, gar nicht eingeplant. Richtig.
Ja, vom NABU war auch nicht eingeplant. War denn sonst irgendeine Alternative zu den üblichen Verdächtigen eingeplant?
Nein, definitiv nicht. Und das ist leider Gottes wirklich kein Einzelfall. Es ist üblich, dass im Agrarbereich die Agrarpolitiker, sage ich jetzt mal, Agrarlobby und die Bauernverbände unter sich bleiben. Es ist bei der Veranstaltung nicht so gewesen, wie auch bei anderen Veranstaltungen so. Andere Vertreter der Gesellschaft, Naturschutz ist ja ein Aspekt, sind da nie mit eingebunden. Das muss man wirklich definitiv so sagen. Leider Gottes.
Aber wir sind natürlich mit dabei. Die EU gibt ja sehr viel Geld aus für Agrar bzw. für die Landwirtschaft. Ich habe es gelesen, 40% sind es immer noch. Ja. Das heißt also durchaus einen ganzen Batzen. Was wird denn mit diesen 40% so angefangen?
Genau, also muss man wirklich so sagen, es sind 40%. Wenn man das mal als andere Zahl nimmt, sind es 58 Milliarden Euro pro Jahr, die an Agrarförderung rausgehen. Und das sind sogar die Landes- und Bundesanteile noch nicht mal mitgerechnet. Das ist eine enorme Summe. Und wir Steuerzahler bringen das auf. Und da muss man natürlich immer dagegen fragen, was kommt als Gegenleistung? Und wir sind diejenigen, die im Prinzip die Agrarsubventionen finanzieren. Wir finanzieren aber auch die Reinigung des Trinkwassers vom Nitrat. Das heißt, wir als Gesellschaft tragen auch die Verschmutzung der Böden. Das heißt, wir, gut, muss man leider Gottes so sagen, zahlen zwei oder dreimal dafür. Und bei diesen 58 Milliarden sind es reine, sage ich mal, Agrarsubventionen auf verschiedenen Ebenen, ja.
Das heißt, bei den 58 Milliarden sind weder die Landesmittel, die da reinfließen, dabei, noch die Mittel, um unser Trinkwasser hinterher wieder sauber zu machen.
Richtig. Das sind die Punkte, die da gar nicht mit gerechnet sind. Und wenn man die 58 Milliarden runterrechnet auf alle EU-Bürger, sind es immerhin 114 Euro pro Person, Steuerzahler. Und das sind die Folgekosten ja noch nicht mal mit dabei.
Was für aktuelle Auswirkungen hat denn diese Agrarpolitik ganz speziell auf Baden-Württemberg?
Konkrete Auswirkungen. Nummer eins, der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist nach wie vor nicht auf dem Rückzug. Das heißt, es wird immer noch massiv Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Stickstoffdüngung ist nach wie vor da. Es gibt keine Kopplung zwischen Tierhaltung und Fläche, was das unterbinden würde. Das heißt, es läuft immer noch weiter. Die Landwirte sind immer noch der Überzeugung, wir müssen mehr und mehr und mehr produzieren, was völlig in die Irre führt. Man sieht es auch daran, dass die kleineren Betriebe in Baden-Württemberg immer noch am Sterben sind, leider Gottes. Die Anzahl der kleinen Betriebe nimmt immer weiter ab. Das hat auch konkrete Folgen, zum Beispiel, dass eine gute Fruchtfolge, eine anständige Fruchtfolge, wie es Tradition ist eigentlich früher in der Landwirtschaft oder Tradition war, wird nicht durchgeführt. Und so haben wir zum Teil massive Schäden auch in der Landwirtschaft, weil die Landwirte selber sich nicht an ein normales, vernünftiges System in der Landwirtschaft halten. Ich spreche nur nicht mal von ökologischen Systemen. Also ein Ökolandbau wäre natürlich zielführend. Da muss viel mehr in die Richtung gearbeitet werden. Aber auch die konventionellen wirtschaftenden Betriebe setzen viel zu wenig das alte Wissen ein, was gemacht werden kann. Und da müsste viel mehr drauf gedrängt werden. Das heißt, die Agrarpolitik momentan unterstützt das überhaupt nicht.
Kann da Baden-Württemberg ganz speziell was tun? Ein bisschen, sagen wir mal, so einen Sonderweg gehen? Oder muss man im Konzert der Großen einfach mitsingen, weil ja die Europäische Union überall nach ähnlichen Mustern fördert?
Also grundsätzlich ja, was die EU-Förderung angeht, wird es schon EU-weit bestimmt. Wir in Baden-Württemberg haben aber schon Möglichkeiten, also es ist so eine sogenannte erste Säule und zweite Säule, da sind verschiedene Fördermittel drin. Die zweite Säule ist eher so für Umweltbelange, da könnte man umschichten, also mehr in das Thema Umweltbelange reinschieben, das könnte Baden-Württemberg. Baden-Württemberg könnte zusätzlich bei den Agrarumweltprogrammen, die es ja auch gibt, und die sind länderspezifisch, da gibt es Programme, die es nur in Baden-Württemberg gibt, noch mehr im Agrarbereich machen. Also so wie es die Landesregierung ja auch die Naturschutztöpfe erhöht haben, könnte man auch im Agrarumweltbereich mehr machen. Minister Haug redet auch immer davon, mehr Biolandbau oder Ökolandbau zu fördern. Es gibt eine Förderung, aber da könnte man deutlich mehr machen. Also das heißt, da kann Baden-Württemberg auch in das eigene Förderprogramm schon deutlich mehr machen, ja.
Dann danke ich mal Jochen Gödicke für diese Informationen. Jochen Gödicke vom NABU Baden-Württemberg zum Elefantentreffen, das am 5. Oktober in Stuttgart stattgefunden hat, mit Agrarkommissar Philipp Hogen und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die diskutierten mit Landwirtschaftsminister Peter Haug und Bauernpräsident Joachim Rückwind über die Zukunft der europäischen Agrarpolitik, die praktisch auch aus der Vergangenheit heraus reicht. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Gut, vielen Dank.
Jetzt ist ja eine Forderung von unter anderem von dem eckigen Tisch, von der dieser Opfergruppe, dass Namen öffentlich gemacht werden von Tätern und von im weitesten Sinne Leitungsangestellten, die solche Taten verdeckt haben, die ihnen nicht nachgegangen sind, wie auch immer. Aus deiner Perspektive, ist so ein Öffentlichmachen wichtig für Opfer grundsätzlich oder ist das jetzt wegen dieser hierarchischen Struktur in der Kirche halt besonders wichtig?
Ja. Ich verstehe das Bedürfnis von Opfern absolut, aber ich denke, aus den Prozessen, die wir beobachten, ist natürlich auch wichtig, wie gibt es einen gewissen Mitarbeiterschutz. Also wir sind ja auch oft in Einrichtungen, wo es auch einen Vorwurf gibt, wo Vermutungen geäußert werden, dass ein mitarbeitender Mensch eben Übergriffe begeht. Und da ist klar, dass Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen auch mal gucken müssen, wie werden die Rechte des Beschuldigten auch gewahrt. Was wir absolut kritisieren, ist diese Praxis, die es in vielen Bereichen gibt und vor allem auch in der katholischen Kirche, dass man die Priester einfach versetzt, ohne dann die neue Gemeinde in Kenntnis zu setzen, was auch passiert ist.
Was wäre denn nötig jetzt in so einem Fall? Also Priester zu entlassen, tatsächlich ist ja der allerletzte Schritt, der oft nicht gemacht wird, aber was wäre denn nötig, außer die neue Gemeinde darüber zu informieren? Welche Hilfestellung müsste denn noch gegeben werden?
Also aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall so, dass Priester, die im Bereich der sexualisierten Gewalt Übergriffe gemacht haben, dass sie nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten sollten. Das heißt, sie müssten von bestimmten Aufgaben auf jeden Fall entbunden werden. Ist aus meiner Sicht auch nicht mehr möglich, in der Gemeinde zu arbeiten, weil da gibt es nun mal die Berührung mit Kindern und Jugendlichen. Und auch je nachdem gibt es ja auch Übergriffe gegenüber Erwachsenen. Von dem her muss man da differenziert dann schauen, wo sind die Übergriffe, in welchem Arbeitsbereich des Priesters und eventuell ihn sogar ganz von seiner priesterlichen Aufgabe entbinden. Also das heißt, es gibt schon einen Stufenplan und natürlich gibt es auch einen ganz großen Bereich der Grenzverletzung, wo wir nicht im strafrechtlichen Bereich sind, wo auch manchmal Jugendgruppen sich an uns wenden, wo klar ist, hier ist was unangenehm, hier ist was im Graubereich, wo nicht ganz leicht zu fassen ist, manchmal auch für die Kinder und Jugendlichen. Und wo man dann ganz genau hingucken muss, kann man mit demjenigen, der beschuldigt wird, arbeiten? Kann der was verändern? Wird der auch dann beobachtet und bekommt jemand an die Seite gestellt, wo mit ihm das ganz engmaschig reflektiert? Oder ist es so, wie es oft ist, dass es sich immer wieder wiederholt?
Diese im weitesten Sinne Angebote an die Person, sei das jetzt Therapie, sei das Supervision, sei das einfach eine Person an der Seite, in wie vielen Fällen, so aus eurer Erfahrung, hilft sowas? In wie vielen Fällen hilft es aber auch nicht? Kann man das irgendwie quantifizieren?
Nee, das könnte ich jetzt nicht quantifizieren. Das ist zu schwierig. Also da müsste man jeden einzelnen Fall angucken. Und da müsste man natürlich auch nochmal jetzt im strafrechtlichen Bereich, bin ich da sehr skeptisch, weil man einfach weiß, dass Sexualstraftäter in der Regel tendenziell eher Wiederholungstäter sind. Und deswegen habe ich natürlich aus meiner Arbeit den Blick, dass es zu gefährlich ist, das Risiko einzugehen, dass dieser Mensch sich bessert. Wenn wir jetzt aber über den Graubereich sprechen, grenzverletzender Bereich, da ist es ja so, dass man schon genau hingucken muss, ist es aus Unwissenheit, braucht es, wir kennen das manchmal aus dem Sport, Sportlehrkräfte von früher sagen, das ist doch ganz normal, bestimmte Hilfestellungen zu geben. Die Sportstudierenden heute wissen genau, die und die Hilfestellung braucht es gar nicht, das lösen wir anders. Braucht es da einfach eine Sensibilisierung und ein neues Verständnis auch von dem, was Grenzen angeht oder Nähe-Distanz heute.
Was ja jetzt auch gefordert wurde, ist eine finanzielle Entschädigung auf der einen Seite. Zum einen, dass die überhaupt kommt, aber dass sie auch in einer gewissen Höhe kommt. Zum anderen aber Therapieangebote, beziehungsweise dass die Kirche zum Beispiel die Therapie bezahlt oder sowas in der Art. Aus deiner Erfahrung, welche Hilfestellungen wollen denn Betroffene von sexueller Gewalt, von sexuellem Missbrauch grundsätzlich haben? Ich habe immer den Eindruck, in dem Moment, wo die Leute sich dann wieder an die Kirche wenden müssen, um überhaupt eine Entschädigung zu bekommen, das ist natürlich schon eine riesige Hürde.
Ja, ja. Also es ist aus meiner Erfahrung so, ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit betroffenen Mädchen und Frauen, die sexuell missbrauchende Kindheit oder Jugend erlebt haben, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber es gibt einen hohen Anteil von Betroffenen, die wünschen sich eine therapeutische Begleitung und auch durchaus eine therapeutische Begleitung, die nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, weil es zum Beispiel Kunsttherapie ist, weil es Reittherapie ist und. Und hier bräuchte es unbedingt eine ganz niederschwellige Versorgung, finanzielle Möglichkeiten für Betroffene, wie sie auch vom ergänzenden Hilfesystem der Bundesregierung geschaffen wurden, aber es eben auch in der katholischen Kirche einen Topf gibt, wo es sehr, sehr niederschwelliger noch sein müsste. Weil natürlich ist es für die Betroffenen unglaublich anstrengend, dass sie erst wie nachweisen müssen, in dem Fall nicht strafrechtlich im Strafverfahren, aber trotzdem wie so eine Bringschuld haben, dass eben sie den sexualisierten Gewalt wirklich erlebt haben. Und deswegen plädieren wir dafür, dass es zwar richtig ist, dass es eben eine außenstehende Missbrauchsbeauftragte, die zum Beispiel hier der Herr Dr. Kuri und die Frau Mosella hier gibt in Freiburg vom Erzbistum, aber dass eben auch die Formalitäten manchmal noch niederschwelliger sind, wobei man da schon auf einem guten Weg ist und ich auch Betroffene kenne, wenn sie gut begleitet werden und eben von den Ombudsfrauen und Männern von der katholischen Kirche hier auch gut betreut werden, dass das in Ordnung ist, diesen Weg zu gehen, um eben diese Entschädigung zu bekommen. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass eben therapeutische Begleitung nach Wahl auch wirklich finanziert wird, auch längerfristig.
In dem Moment, wo sich zum Beispiel wie 2011 am Canisius-Kolleg in Berlin im Fall von der Odenwaldschule oder so, wo sich Opfer Jahre, teilweise Jahrzehnte später melden und sagen, das ist mir passiert, habe ich den Eindruck, in diesen Kontexten wird ihnen von der Öffentlichkeit relativ schnell viel Vertrauen entgegengebracht und wird gesagt, das glauben wir euch erst einmal so. Unabhängig davon, wie dann die Umstände tatsächlich waren, in welcher Form das eine strukturelle Gewalt ist vielleicht auch und so. Zugegebenermaßen ein anderer Kontext, was wir bei den USA bei dieser Anhörung von der Juristin, von der Juraprofessorin gegen den als obersten Richter nominierten Mann sehen, ist, dass da das Gegenteil passiert, dass da gesagt wird, das ist 36 Jahre her, warum kommst du erst jetzt? Wie entsteht so eine Diskrepanz in der öffentlichen Wahrnehmung?
Da bin ich jetzt nicht die Expertin oder habe mir kann jetzt nicht so wirklich, finde ich, fundiert antworten. Ich erlebe es nur so, dass es erstaunlich ist, dass es manchmal einen ganz bestimmten Impuls braucht und plötzlich kreiert sich in den Medien eine ganz bestimmte Haltung, nämlich zum Beispiel eine Offenheit, und dann kommt das Ganze ins Rollen und noch viele andere Menschen, egal ob jetzt die MeToo-Bewegung oder damals, wo es um die Unwaldschule ging, um die katholische Kirche, dann kommen ganz viele andere Betroffene nach, die eben spüren, jetzt wird mir endlich mal geglaubt. Viele Jahre vorher, wo in der Odenwaldschule Betroffene versucht haben, über einen Zeitungsartikel, ich glaube es war in der Frankfurter Zeitung oder irgendwo, versucht wurde, eben damit an die Öffentlichkeit zu gehen, war es überhaupt nicht so, dass man das in einer Weise auch wirklich wahrgenommen hätte, geschweige denn geglaubt hätte. Das heißt, es hängt davon ab, wie wirklich gerade die gesellschaftliche Offenheit und Atmosphäre an dem Punkt ist. In den USA hat sicherlich ja auch ganz viel mit der politischen Situation zu tun und mit dem Vorwurf der politischen Einflussnahme und so weiter. Aber ich hätte mir jetzt das Gleiche vorstellen können mit damals 2010, mit der Aufdeckung in katholischen Internaten, dass es eben auch dazu hätte führen können, dass man wieder schweigt und dass man sagt, da versuchen ganz viele auch Aufmerksamkeit zu bekommen und eigentlich sind sie gar nicht wirklich Opfer. Ja? Also da ist wirklich jetzt halt viel, viel geschafft, dadurch, dass es tatsächlich Studien gab, die in Auftrag gegeben wurden, auch wenn sie nicht unabhängig sind und das ein Riesenmanko ist, aber auch andere Studien, die es jetzt gab, wo einfach sich zeigt, dass auch die, die wirklich misstrauen und denken, dass da wollen nur Menschen sich mit psychischen Erkrankungen vielleicht wichtig machen, dass dann mehr doch sich die gesellschaftliche Haltung durchsetzt. So erfunden kann das alles gar nicht sein in dem Ausmaß. Ja?
Letzte Frage, und das ist mehr eine Bitte um Einschätzung. Ist es vielleicht auch gefährlich, in Anführungszeichen, wenn jetzt in dem Fall, über den wir reden, die katholische Kirche, die Bischofskonferenz hingeht und sagt, wir machen diese Studie, die ist begrenzt im Umfang, wir suchen Akten aus, wir entscheiden, welche Akten weitergegeben werden, welche Namen geschwärzt werden und so weiter. Und sich dann hinstellt und sagt, hier sind die Ergebnisse dieser Studie, wir schämen uns, was man den einzelnen Personen, glaube ich, auch glauben kann, ist damit das Thema zu schnell abgehandelt in der Öffentlichkeit, mit diesem relativ schnellen öffentlichen Bedauern.
Also ich finde, die Gefahr ist jetzt auf jeden Fall, dass es wieder mit auch abgehakt ist. Ich nehme den einzelnen Verantwortlichen schon ab, dass sie jetzt einen anderen Willen haben und wirklich auch was bewegen wollen. Aber die Frage ist, wie stark sind die Kräfte in der Kirche, das, was eben nur beim Bedauern lässt und nicht wirklich ganz fundierte Maßnahmen in der Aufarbeitung auch nochmal macht. In der Intervention ist man aus meiner Sicht, zumindest in Deutschland oder was ich aus dem Erzbistum Freiburg weiß, schon die letzten Jahre seit 2010 Riesenschritte weiter und ist es auf einem fachlich sehr gut fundierten Weg. Aber was die Aufarbeitung betrifft und die Entschädigung für die Opfer, glaube ich, dass die Gefahr ganz groß ist, dass das jetzt wieder aus dem medialen Bewusstsein rutscht und dann wirklich auch das nur bei diesen, ich sage jetzt mal, Allgemeinaussagen bleibt. Trotzdem finde ich es wichtig, dass die Studie vorgestellt wurde. Sie macht, auch wenn sie nicht unabhängig war, trotzdem mal gibt es einen Einblick, dass die Zahl sehr, sehr groß ist und aus unserer Sicht auf jeden Fall die Dunkelziffer immens viel höher. Und jetzt braucht es auch, nicht nur von den Medien, aber auch, denke ich, von der Basis der Kirche viel Druck, dass es dranbleibt, dass wirklich nochmal mit dem eckigen Tisch zum Beispiel gesprochen wird und. Also ganz viele Maßnahmen umgesetzt werden, die die Opfer auch fordern.
Herr Mendel, Sie kritisieren bzw. die Bildungsstätte Anne Frank kritisiert in einer Pressemitteilung vom Wochenende die große mediale Aufmerksamkeit für die Gründung des Arbeitskreises Juden in der AfD, so zumindest der Arbeitstitel im Moment dieser AfD-Gruppierung. Kritisieren Sie denn, was berichtet wird oder das berichtet wird?
Ja, also müssen wir uns vielleicht erstmal vor Augen führen, dass nach einer langen Zeit, dass die AfD bei der jüdischen Gemeinschaft agitieren, sie haben geschafft, genau 19 Menschen zu gewinnen aus sehr breiten jüdischen Kreisen. Wir reden über fast 200.000 Menschen, die die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zugehörig fühlen. Und dann finden Sie 19 Personen, die Ihnen wie bereit sind, sagen, Sie sind AfD-Unterstützer. Das ist nicht zu, das ist aus meiner Sicht überhaupt keine, hat keinen Nachrichtswert oder ist auch nicht zu wundern, dass am Rande von jeder Minderheitsgruppe auch Menschen gibt, die rassistisch, muslimfeindlich sind, sexistisch sind. Von daher wundere ich mich, dass es so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn ich der ARD-Nachrichtenmagazin höre und auf der ersten Platz wird über diese quasi Ereignis berichtet wird, frage ich mich, was soll das sein? Und vor allem, das ist eine gezielte PR-Strategie von der AfD, gerade solche Schlagzeilen zu produzieren. Und wenn es darüber so ausführlich und so prominent berichtet wird, spielen wir in die Hände dieser Strategie.
Das sagen Sie auch, wenn die Berichte selbst ja allesamt sehr kritisch waren und sehr deutlich darauf hingewiesen haben, was für ein Problem mit Antisemitismus die AfD generell hat.
Ja, das ist natürlich richtig und am Endeffekt, die PR-Strategie der AfD zielt nicht darauf ab, dass da über die AfD positiv berichtet wird, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass überhaupt über die AfD berichtet. Das ist die Strategie, die wir auch schon bei Trump gesehen haben, da funktioniert die neue Rechte nicht nur in Deutschland. Hauptsächlich auf der Schlagzeile zu sein. Und wir fallen immer wieder in diese Logik rein, wenn solche Randthemen so viel Prominenz und so viel Platz einnehmen in unserer Berichterstattung.
Gibt es denn etwas, was Sie an der Berichterstattung über antisemitische Aussagen, antisemitische Tendenzen in der AfD, was Sie daran vermissen in der normalen Berichterstattung?
Darüber kann ich nicht sagen, weil viele sagen, weil ich das nicht in die Breite und in die Tiefe untersucht habe. Aber ich will nur betonen, dass es geht gar nicht darum, was berichtet wird, sondern es geht nur um den Umfang und die Prominenz. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht den AfD die Deutungshoheit geben und dass wir die AfD nicht bestimmen, welche Schlagzeilen werden hier auf der Agenda gelegt.
Jetzt haben Sie ja in der Pressemitteilung auch gesagt, dass die Resonanz oder die Reaktion der jüdischen Verbände in Deutschland sehr eindeutig und sehr stark gewesen sei. Füttert das diese Art von Berichterstattung eventuell nicht auch noch?
Also das ist genau der Krux in dieser Strategie der neuen Rechten. Es ist egal, was man tut, ist man gefangen in dieser Logik. Wenn man da diese Gründung der Arbeitskreise ignoriert hätte, wäre dann der Vorwurf gewesen, der jüdische Mainstream schweigt zu dieser Entwicklung und tut nichts dagegen. Wenn man dagegen protestiert, wertet man diese Randerscheinungen auf. Und von daher fallen wir wieder auch in diese Protestsache, fallen wir in die Hände der neuen Rechten. Und das ist gerade das Grundproblem in der Sache. Wir haben das ist nicht zum ersten Mal, dass das passiert. Das ist genau so, weil wir haben diese Woche die Frankfurter Buchmesse. Letztes Jahr hatten wir genau das Gleiche gesehen. Dann haben sie die rechte Verlage gezielt provoziert. Und dann hatten wir auch immer das Dilemma, wenn wir darauf nicht reagieren, überlassen wir ihnen die Bühne. Wenn wir dagegen protestieren, werten wir sie auf. Also das wird immer in sehr unterschiedliche Setting gemacht. Und es immer läuft auf das Gleiche hinaus, dass am Ende des Tages bekommen die neue Rechte viel zu viel Aufmerksamkeit, als was es wirklich die Realität von sich her gibt.
Das sagt Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank Ihnen. Ciao.
Das war Fokus Südwest, heute zusammengestellt am 11. Oktober 2018 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.